Liebe Gemeinde, wenn ich Ihnen heute als Kirchenmusiker predigen darf und das ausnahmsweise nicht, indem ich selbst Musik mache, dann doch mit einem Wunsch, über die Musik zu sprechen. Über die Musik des Neuen Testaments. Die allerersten Gesänge der Christenheit. Wir finden im Lukas-Evangelium drei Liedtexte, über die ich mit Ihnen gemeinsam ein bisschen nachdenken möchte. Und Frau Kroko ist so freundlich und liest einen davon mit. Der erste, das Benediktus. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errette von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheinen werde denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens.
Und Maria sprach, meine Seele erhebe den Herrn, und mein Geist hat frohlockt in Gott meinem Heiland. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche hat er leer fortgeschickt. Er hat sich Israels seines Knechtes angenommen, dass er gedenke der Barmherzigkeit, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.
Und das dritte Lied, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ein Kind verändert die Welt. Ich möchte heute mit Ihnen über diesen Liedtext von Clemens Bittlinger auch noch nachdenken. Das ist ein deutscher Pastor und Liedermacher. Seine Zeilen stellen wir diesen drei Lobgesängen aus dem Neuen Testament gegenüber. Zu den drei Lobgesängen gibt es naturgemäß keine überlieferte Melodie. Wie schade. Wie gesagt, es sind die frühesten überlieferten Gesänge, lange bevor Noten tradiert wurden. Sie sind so wichtig, dass das Stundengebet seit Jahrhunderten morgens mit dem Benediktus in der Laudes beginnt, das Abendgebet in der Vesper mit dem Magnificat und das Nachtgebet, die komplett mit dem Nunc Dimittis abgeschlossen wird. Wir können diese drei also heute nicht originalgetreu singen, und da jedes drei dieser Lieder eine Liedpredigt für sich wert wäre, am besten im Gottesdienst noch umgeben von einer Vertonung, von einer barocken Kantate, einer romantischen Motette, einem Lobpreissong oder einem Orgelwerk. Deswegen werden wir lediglich diese drei Stationen aus dem Lukas-Evangelium ein wenig beleuchten. Es ist circa 25 Jahre her, ich hatte es eben schon angedeutet, ich war 13 Jahre alt, als das Album Aus heiterem Himmel von Clemens Bittlinger rauskam. Ich hatte diesen Musiker schon bei Konzerten live gehört und war von dieser Formation mit David Plüss und Helmut Kandert musikalisch schnell fasziniert. Kennen Sie die eigentlich auch? Ja, einige nicken, das freut mich. Das ist eine Art von Kirchenmusik, die so anders war als das, was mein Großvater als Kantor als sein Liebstes hatte. Eine Art von Verkündigung, die sofort ins Herz trifft und die mich in meiner Jugend spüren ließ, die Begabung der Musik willst du genau für das einsetzen. Leuten das Evangelium näher bringen, einen unsichtbaren Gott emotional erfahrbar machen. Denn das ist etwas, was mir schon als Konfirmand aufgefallen war. Predigten waren langweilig. Aber wenn da eine Melodie war, dann sprach mich das an. Dieses Lied von Bittlinger, Ein Kind verändert die Welt, kommt als Ballade eher ruhig daher, zwischen so einigen anderen Nummern der Playlist jenes Albums, eher unscheinbar und man möchte beinahe weiterspringen. Aber der Text hat's dann doch in sich. Ein Kind verändert die Welt und im Lichtglanz seiner Augen wird das Leben neugeboren und ein Glück, das längst verloren wie aus heiterem Himmel fällt. Ein Kind verändert die Welt. Ein Kind verändert die Welt, doch zu all den schönen Tagen gesellt sich Angst um einen Menschen, für den ich nur das Beste wünsche, dass ihn das Leben nicht verprellt. Ein Kind verändert die Welt. Ein Kind verändert die Welt und mit seinen kleinen Händen trägt es mühelos die Lasten und lässt mich Momente rasten in der Hast, die mich entstellt. Ein Kind verändert die Welt. Kaum zu glauben, wie ein kleiner Mensch dich übermannt. Fühl dich herzlich, fühl dich völlig, restlos überrannt. Habe keine Ahnung, wie das noch werden soll, doch ich finde diesen Kleinen einfach wundervoll. Mein Kind verändert die Welt, und liegst du in meinen Armen, weiß ich, dass mir nichts mehr fehlt und mich keine Sehnsucht quält. Ein Gefühl, das mir gefällt, mein Kind verändert die Welt. Ein Kind, mein Kind. Bittlinger spielt sehr gerne mit diesen Nuancen, wo ein Buchstabe doch eine Menge ausmachen kann. Und Clemens Bittlinger schafft es immer wieder, ganz behutsam an die Bibel anzudocken. Immerhin könnte dieses Lied ja auch ganz einfach für sich stehen und junge Eltern glücklich machen, die von Gott noch gar nichts wissen. Apropos junge Eltern. Unser kleiner biblischer Streifzug durch Lukas Evangelium heute Morgen beginnt im ersten Kapitel und bei einem Paar, Zacharias und Elisabeth. Da lesen wir in Lukas 1 ab Vers 6, sie waren aber alle beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Keine Kinder. Alt. In unserer Gesellschaftsform heute vielleicht so Mitte 50? 60? Sie hatten sich damit abgefunden und bei einer heutigen Lebenserwartung von, wie heißt es biblisch, 70 und wenn es hochkommt, 80 Jahre, da hatten sie dann definitiv ihre besten Jahre hinter sich. Das halbe Leben längst gelebt. Und dann kommt da ein Engel und verkündet in Vers 13, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und Zacharias so, what? Wie bitte? Völlig irrt sich. Das ist ja schon fast unnatürlich. Warum ich? warum wir, und sofort geht diese Maschinerie im plötzlich werdenden Vater los. Wenn ich mich hier heute Morgen in der Gemeinde so umschaue, da sind doch einige, die könnten so zwischen 50 und 60 sein und jetzt ein Kind. Das erste oder noch eins zu denen, die sie vielleicht schon haben. Gleichwohl, es würde ihre Welt, glaube ich, völlig auf den Kopf stellen. Denken Sie mal drüber nach. Was würden die Nachbarn sagen? Das ist die wichtigste Frage, ne? Wie würde über sie getuschelt werden? Der gesellschaftliche Druck, wenn sie im öffentlichen Leben stehen, gibt es vielleicht sogar einen Shitstorm. Ein Kind verändert die Welt. Wie gut, dass der völlig geplättete werdende Vater Zacharias, wir wissen ja, es hatte ihm dann später direkt buchstäblich die Sprache verschlagen, dass er in Vers 14 noch diese beruhigende Handreichung des Engels bekommt. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Wie gesagt, das wäre eine Predigt für sich, das wäre ein Themenabend für sich, mal zu gucken, wie es Zacharias und Elisabeth damals gegangen sein mag. Aber ganz kompakt. Du wirst Freude und Wonne haben. Du musst dich nicht stressen, was die anderen sagen. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Was will man mehr? Zacharias wird später voller Dank seinen Lobgesang formulieren, das Benediktus. Das war der erste der drei Texte, den ich eben gelesen habe zu Beginn. Lukas 1, 67 bis 79. In der Verschränkung jetzt für uns heute Morgen mit Clemens Bittlinger kommen wir nochmal auf diese, hoppala, zu weit, auf diese erste Strophe. Ein Kind verändert die Welt und im Lichtglanz seiner Augen wird das Leben neu geboren und ein Glück, das längst verloren, wie aus heiterem Himmel fällt. Und ich glaube, genauso muss das Zacharias und Elisabeth gegangen sein. Ein Glück, das längst verloren, wie aus heiterem Himmel fällt. Ein Kind verändert die Welt. Ein zweites Beispiel. Wir kennen den neben den High-Society-Nachrichten um alte Väter und betagte Mütter sicherlich alle die Schlagzeilen, vielleicht wie eben geschildert, auch aus der direkten Nachbarschaft. Da werden Eltern für manche doch etwas zu früh Eltern. Verliebt, verlobt, verheiratet. Und dann kommen die Kinder, nicht wahr? Konventionen, die vielen von uns bestens bekannt sein dürften. Auch heute kommentiert man in kirchlichen Kreisen eine Trauung, wo das Kind schon da ist, gelegentlich als Traufe. Trauung trifft Taufe. Oder man betont bei der Braut mit Babybauch schmunzelnd die vierte Strophe aus dem bekannten Choral »Lobe den Herrn, den mächtigen König«. Vielleicht kennen Sie das, da heißt es »Lobe den Herrn, der deinen Stand sichtbar gesegnet«. Darüber können wir heute Morgen schmunzeln, da können wir heutzutage entspannt mit umgehen. Aber wie war das für so eine ganz furchtbar junge Familie vor 2000 Jahren? Das gab den krassesten Shitstorm ever. Wir müssen jetzt im August an diesem schönen Spätsommersonntagmorgen nicht die ganze Weihnachtsgeschichte auseinandernehmen. Keine Sorge. Aber kurz zwei Aspekte zu dem, was uns allen bekannt sein könnte. Erstens, wieder kommt ein Engel. Zweitens, wieder verkündet er eine Schwangerschaft, dieses Mal in das Haus des Josef von Nazareth. Maria darf die Mutter aller Mütter werden. Oder muss. Null Vorbereitung. Keine Ausweichmöglichkeit. Keine Chance, sich das nochmal zu überlegen, ja, dankend abzulehnen, ganz höflich dem Heiligen Geist gegenüber. So wie heutzutage erstmal Karriere machen oder die Welt bereisen. Mit Eseltours den 7 Tage All-Inclusive-Trip durch das Heilige Land. Nix da. Es sollte ein beschwerlicher Trip nach Bethlehem werden. Alle Hotels voll. Kein Last-Minute-Angebot mit Blick auf den See, sondern der weltbekannte Stall, wo es stinkt, wo es piekst, wo es zugig ist. Und dann liegt es da, in einer Krippe. Ein Baby. Das Baby. Ein Kind verändert die Welt und im Lichtglanz seiner Augen wird das Leben neu geboren und ein Glück, das längst verloren, wie aus heiterem Himmel fällt. Ein Kind verändert die Welt, doch zu all den schönen Tagen gesellt sich Angst um einen Menschen, für den ich nur das Beste wünsche, dass ihn das Leben nicht verprellt. Es ist ein Wunder. Zwei Beispiele, die davon zeugen, da kommt ein kleiner Mensch zur Welt, völlig ausgestattet mit allem, was dieses kleine Wesen zum Leben braucht. Dieser kleine Mensch wird größer werden, länger, schwerer, etwas umfangreicher vielleicht über die Zeit. Was er nicht mitbringt und von außen braucht, ist Wärme, Zuneigung, Liebe, natürlich auch ordentlich zu essen und zu trinken. Und doch wird eben dieser kleine Mensch eines Tages den weisen Satz prägen, den wir in Lukas 4, Vers 4 lesen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Welche Energie im Heranwachsen im Mutterleib steckt, welche Magie den Moment der Geburt erfüllt und wie schwer es für einen Menschen ist, das alles zu verstehen und mit Logik zu erklären, all das durfte ich nun bei der Geburt unserer kleinen Tochter vor 2 Wochen erleben. Das große Glück, Leben weiterzugeben, Leben zu empfangen, die Kleine gemeinsam auf die Welt zu holen und ab sofort auf jedem Schritt zu begleiten, ihr alles zu zeigen, beizubringen, all das erfüllt uns als kleine Familie mit einer ungekannten Freude. Bei all der Freude kommen mir aber auch die Gedanken, wie sie Bittlinger in dieser zweiten Strophe formuliert, doch zu all den schönen Tagen gesellt sich Angst um einen Menschen. Drastisch formuliert, leben wir wirklich in einer Welt, in die wir Kinder setzen sollten? Denken Sie doch bitte kurz mit mir drüber nach. Was fällt Ihnen alles ein, was so einen kleinen Menschen bedrohen kann? Vielleicht kommt Ihnen da die Wasserknappheit in den Sinn, die Klimaerwärmung, Inflation, unkontrollierte Zuwanderung für manche ein Thema, Arbeitslosigkeit, Entchristlichung der Gesellschaft, Pandemie, Krieg. Ja, vielleicht haben Sie recht, die Eltern von heute handeln doch fahrlässig, jetzt Nachwuchs zu bekommen. Vielleicht erinnern Sie aber auch, dass es auch in Ihrer Biografie, in Ihrer Kindheit zur Zeit, als Ihre Eltern mit Ihnen schwanger wurden, dass es da auch schon Probleme gab. Im 20. Jahrhundert mit der spanischen Grippe, mit 2 Weltkriegen, Kalter Krieg, Kubakrise, Weltwirtschaftskrise, Tschernobyl. Wer von Ihnen zwischen 1956 und 1995 geboren ist, haben Sie von den mindestens 20 dokumentierten kritischen Situationen mitbekommen, die Verursacher eines Atomkrieges hätten sein können? 20 Mal. Nicht nur Kuba-Krise. Zurück zu unserem zweiten Pärchen. Denn auch unser Kind aus dem zweiten Beispiel kam vor 2000 Jahren in eine unruhige Welt. In den Stall. Ah, den hatten wir schon. Danach Flucht nach Ägypten. Danach das Kind legt sich mit 12 Jahren mit der obersten Heeresleitung an. Danach der junge Mann droht mit seinen Kumpels auf einem See durch einen Wirbelwind zu kentern und am Ende bringt ihn die Exekutive um. der eigene Sohn exekutiert. In aller Öffentlichkeit, unter dem Jubel von vielen, Kreuz, Nägel, Schmähinschrift. Wie furchtbar muss das für die Eltern sein? Wie furchtbar muss das für Christen 1100 Jahre später gewesen sein, als auf diesem Kontinent der Zweite Weltkrieg mit seinen Massakern und den sinnlosen Gemetzel tobte? Wie furchtbar muss das jetzt gerade sein? Letzte Nacht in der Ukraine, Tschernobyl. Vielleicht hatten jene Eltern ja spätestens bei Golgatha gemerkt, dass ihr Sohn gar nicht so richtig ihr Sohn ist. Also vielleicht hatten sie sich schon ein bisschen distanziert bei all diesen herausragenden Dingen, die der Sohn machte. Soll der Junge mal machen, ja? Was mit unserer westeuropäischen Ethik nur noch schwer übereinzubekommen scheint, ist in anderen Teilen der Welt wesentlich ausgeprägter. Irgendwann sind die Kinder flügge. Irgendwann sind sie weg. Irgendwann leben insbesondere junge Eltern einfach ihr Leben weiter. Wenn man Glück hat, dann kommen die Eltern mal zu Besuch vorbei. Ich selbst hatte und habe das Glück, sehr behütet und mit einem starken Familienzusammenhalt aufzuwachsen. Mit für mich normalen alten Eltern. Normal halt. So, mein Vater war 30, als ich auf die Welt kam. Irgendwie für mich normal. Wie viel davon ich als Kind meinen Eltern danken kann, das merkte ich erst mit etwas Abstand. Wäre ja auch schade, wenn der Junge nicht einen gewissen Reifeprozess nachweisen könnte. Doch was, wenn sich die Wünsche nach Familie, nach eigenen Kindern und dem Aufwachsen sehen dieser Kinder nicht erfüllen? In Lukas 2 lesen wir das kürzeste der drei Kantika, den Lobgesang des Simeon. Aus verschiedenen Gründen wäre besonders dieses frühchristliche Lied ein Vortrag, ein Themengottesdienst, ein ganzes Konzert wert, nicht nur weil Simon und Simeon, sondern da ist auch noch mehr dahinter. Simeon sitzt mit einer großen Sehnsucht im Tempel. Simeon ist alt, schon gebrechlich. Er spürt, sein Ende ist nahe. Aber da war doch was. Richtig. Der Heilige Geist hatte ihm versprochen, er würde nicht sterben, bevor er Christus gesehen haben würde. Können Sie sich das vorstellen? Denn Simeon wird nicht näher beschrieben in der Heiligen Schrift. Aber vermuten wir doch, dass er sein Leben lang gegen alle Widerstände daran geglaubt hat, dass er den Herrn sehen würde. Und dann ist da dieses kleine Kind, 8 Tage alt, als ihn die Eltern zum Tempel bringen. So süß! Und ich weiß, wovon ich spreche. Wie gesagt, Feline ist heute Morgen 15 Tage alt geworden. Also wie nun dieser kleine Sonnenschein ein Licht in das Leben des alten Simeon bringt, das haut mich jedes Mal aufs Neue um. Das rührt mich jedes Mal aufs Neue zutiefst an. Denn im Nunc Dimittis, in diesem Lobgesang des Simeon, beschreibt er, nun kann er in Frieden fahren, denn er hat den Herrn gesehen. Clemens Wittlingers dritte Strophe. Ein Kind verändert die Welt und mit seinen kleinen Händen trägt es mühelos die Lasten und lässt mich Momente rasten in der Hast, die mich entstellt. Und in seinem Intermezzo geht's weiter. Kaum zu glauben, wie ein kleiner Mensch dich übermannt. Fühl dich herzlich, fühl dich völlig restlos überrannt. Habe keine Ahnung, wie das noch werden soll. Doch ich finde diesen Kleinen einfach wundervoll. Dieser Simeon, wie gesagt, ganz kurz nur beschrieben in Lukas 2, entfacht in mir eine Begeisterung für das Leben, fürs Elternwerden und dadurch gründet in mir ein Vertrauen, dass das alles seine Ordnung hat. Eine Ordnung, in die wir Kinder setzen dürfen. Eine Ordnung, die Gott dem Noah schon im 1. Mose beschrieben hat, mit den Worten, dem Noah schon beschrieben hat. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Eine Ordnung, die mein Großvater, als einer, der 1942 kurz vor Stalingrad war, später beschrieb mit: Sterben ist nicht schlimm, solange es in der richtigen Reihenfolge geht. Und genau deshalb ist es gut und absolut richtig, dass wir Kinder in diese Welt setzen, dass wir sie taufen, wie in ihrem letzten Sonntagsgottesdienst an der Wümme oder beim lutherischen Tauffest, das wir im Juni am Weichelsee gefeiert haben. Es ist wichtig und richtig, dass wir die Kinder begleiten auf ihrem aufregenden Weg in die Schule, dass wir versuchen, die Liste draußen auszufüllen, damit hier Kindergottesdienst stattfinden kann. Und auch wenn es mal stürmische Zeiten sind und ich wie gestern Abend Frau und Kind ungeplant für 2 Nächte im Krankenhaus zurücklassen muss. Wissen Sie, da komme ich gestern Abend nach Hause um 7:45 und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, wenn Sie hier in dem Viertel wohnen. So 7:45 war das. Ein ganz wunderbar rötlicher Abendhimmel. Und da ist genau über unserem Haus hier vorne der Regenbogen. Unfassbar. Also, da war doch was bei 1. Mose und bei Noah mit dem Regenbogen, nicht wahr? Und das ist das, das gibt mir von Gott direkt, und da bin ich fest von überzeugt, so viel Kraft für diesen Weg als Vater, als Eltern, die mich hier heute Morgen echt beruhigt stehen lässt. Letzte Strophe von Bittlinger. Mein Kind verändert die Welt und liegst du in meinen Armen, weiß ich, dass mir nichts mehr fehlt und mich keine Sehnsucht quält. Ein Gefühl, das mir gefällt, mein Kind verändert die Welt. Meine Welt und alles da draußen. Wenn Sie können, dann nehmen Sie doch heute oder in den nächsten Tagen beim nächsten Besuch mal Ihr Kind in den Arm. Wenn möglich, und das geht auch im Gebet an deren Grab, bedanken Sie sich doch mal bei Ihren Eltern für all das, was die zu Ihren Gunsten ausgehalten haben damals. Und entdecken Sie, wie wertvoll Familie für Sie ist oder wie wertvoll sie, egal wie schlimm das gerade sein mag, wieder ganz neu werden kann. Ihr inneres Kind wird es Ihnen danken. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.